Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Segnet, die euch verfolgen, segnet, flucht nicht. So leitet Paulus den Abschnitt aus dem 12. Kapitel des Römerbriefs ein, aus dem unser Predigttext für den heutigen 4. Sonntag nach Trinitatis stammt. Und wenige Verse später kommt unser Predigttext und da schreibt Paulus: Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, und nun zitiert er aus dem 5. Buch Mose, die Rache ist mein, spricht der Herr, ich will vergelten. Vielmehr, nun wieder ein Zitat, diesmal aus dem Sprüchebuch, wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Soweit zitiert er das Sprüchebuch und dann fährt Paulus fort: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. So haben wir es eben in der Evangeliumslesung gehört. Und richtet nicht, sagt Jesus, so Lukas dort, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Wir haben diese Worte aus der Feldrede nach Lukas gehört. Bedingungslos sollen wir vergeben. Und wenn der Übeltäter hartnäckig bleibt, nötigenfalls 7 mal 70 mal sollen wir vergeben. Bedingungslos sollen wir lieben, den Feind lieben, der uns Unrecht getan hat und weiter Unrecht tut, den sollen wir lieben. So Jesus in der Bergpredigt bzw. bei Lukas in der Feldrede. Die Mahnungen des Paulus bleiben himmelweit hinter den Aufforderungen der Bergpredigt zurück. Paulus ruft dazu auf, sich nicht zu rächen, aber eben mit dem Ziel, dem Zorn Gottes Raum zu geben, der seine Vergeltung nicht an uns abtreten will, sondern selbst vollziehen will und, so hofft Paulus, vollziehen wird. Die Vergeltung wird Gott bringen. Und entsprechend ruft er Paulus nicht zur Liebe gegenüber dem Feind auf, sondern lediglich dazu, ihm zu helfen. Und zwar mit einer ziemlich üblen Begründung. Wir sollen dem Feind und Verfolger zu essen und zu trinken geben, nicht, weil wir ihn lieben, sondern, so schreibt Paulus, weil wir damit glühende Kohlen auf sein Haupt sammeln, gemeint am Tag des Gerichts und in der Hölle. Je weniger der Hass und die Verfolgung des Feindes einen Anhalt hat in unserem Verhalten, desto schwerer die spätere Strafe. Das ist die Logik des Paulus. Und das gibt sogar dem letzten Vers des Predigttextes einen etwas bitteren Beigeschmack. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Also rächt euch nicht, sondern überlasst die Rache Gott. Wir lassen uns nicht vom Bösen überwinden, wir rächen uns nicht, freuen uns aber auf die künftige Bestrafung des Übeltäters, so Paulus. Das ist keine Vergebung. Die Bestrafung des Bösen ist Gottes Sache, aber indem wir den Feind Gutes tun, tragen wir zu dieser endzeitlichen Überwindung des Bösen durch Gott bei, geben seiner Vergeltung Raum und sammeln Kohlen auf das Haupt des Feindes. Liebe deinen Feind, so die Bergpredigt. Tu deinem Feind Gutes, damit ihm später so richtig eingeheizt wird, so Paulus. Liebe ist das nicht. Klar spricht mich der Text der Bergpredigt an und ich höre ihn gern. Liebet eure Feinde, vergebt. Aber diesen Text des Paulus finde ich einfach wunderbar. Und zwar gerade, weil er so himmelweit hinter den Geboten der Bergpredigt zurückbleibt, davon geschieden ist wie die Erde vom Himmel. Offensichtlich schafft Paulus es nicht, diese Worte der Bergpredigt, die er sicher kannte, nachzusprechen. Sie bleiben ihm im Hals stecken, so kommt es mir vor. Ihm vergeht die vollmundige Aufforderung zur Liebe und zur Vergebung gegenüber dem Feind. Paulus spricht als Mensch auf der Erde zu Menschen auf der Erde und nicht zu Himmelswesen. Erkennbar ist das schon an diesem »Ist's möglich, so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden« und das trägt einfach der Tatsache Rechnung, dass das eben manchmal beim besten Willen nicht geht, dass es eben zuweilen nicht möglich ist, Frieden zu halten, weil es dem sprichwörtlichen bösen Nachbarn nicht gefällt. Es gibt eben zerbrochene, zwischenmenschliche Verhältnisse. Und man mag es furchtbar finden, da es auszusprechen, aber es gibt Feindschaft. Es gibt Menschen, die wir einfach nicht lieben können. Es gibt Bosheit und Niedertracht, die wir erfahren, zuweilen selbst. Und jeder von uns kennt Menschen, die solche Bosheit und Niedertracht erfahren haben. Und nicht zu vergessen, zuweilen sind auch wir die Täter von Niedertracht und Bosheit. Es gibt Situationen und menschliche Beziehungen, die sind einfach nicht zu retten. Und da ist Vergebung und da ist Liebe mindestens schwer. Haben Sie schon einmal versucht, jemanden zur Versöhnung oder zur Vergebung zu bewegen? Jetzt reden wir nicht über Kleinigkeiten, die passiert sind oder die jemand jemandem angetan hat, sondern wenn Menschen einander zutiefst verletzt haben, wenn wirklich schweres Unrecht geschehen ist, wenn Menschen einander gegenüberstehen wie verfeindete Staaten, das erleben wir ja in der Gegenwart, unversöhnlich, tief sitzender Groll. Haben Sie schon mal versucht, dann zur Vergebung zu mahnen? Lass es doch endlich gut sein, sagen wir dann vielleicht. Aber es gibt Böses, das man nicht gut sein lassen kann. Es gibt den Bösen oder die Böse, die man nicht lieben kann. Und auch wenn Sie möglicherweise alle hier mit allen in Frieden leben, dann kennen Sie doch andere Menschen, die nicht vergeben können und die ihre Feinde nicht lieben können. Denken Sie an die Opfer des Dritten Reichs, an die vergessenen Gefolterten in den vielen Verliesen der Mächtigen. Denken Sie an die Opfer von Gewalt in den gegenwärtigen furchtbaren Kriegen. Ich brauche sie nicht aufzuzählen. Können wir es von den Opfern der Gewalt verlangen, dass sie ihre Feinde lieben? Können wir die, die Böses tun, lieben? Können wir bedingungslos vergeben? Dürfen wir das? Würde das nicht heißen, dass das Böse siegt, dass der Feind Recht bekommt, dass die Gerechtigkeit den Bach runtergeht? So, und genau darum finde ich diesen Text des Paulus wunderbar. Natürlich, wie gesagt, kennt er die Aufforderung Jesu zur Feindesliebe, aber er bringt es hier nicht fertig, sie nachzusprechen. Er weiß, dass es den Hunger und den Durst nach Gerechtigkeit gibt angesichts der siegreichen Bosheit. Er weiß, wie wir alle natürlich, dass es gar nichts bringt, die Feindschaft zu pflegen und dass es die Feindschaft nur auf Dauer stellt Und doch ertragen auch wir es. Hier und da, wo es uns nahe geht oder wo es Angehörigen und Freunden nahe geht, nicht. Wenn die Feindschaft verharmlost und die Frage nach Recht und Unrecht mit der Forderung »Liebe deine Feinde« oder »Vergib« bedingungslos zugekleistert und übersprungen wird. Darum dimmt Paulus die Forderung herab. Er fordert nicht zur Feindesliebe auf, sondern dazu, dem Feind zu helfen. Und darum stellt er diesen Verzicht auf Rache, die Hilfe für den Feind, unter das große Vorzeichen, unter den Vorbehalt der von Gott vollzogenen Vergeltung. Der Feind wird schon nicht davonkommen. Es wird Gerechtigkeit hergestellt. Recht und Unrecht werden ans Licht kommen und das Böse wird aufgedeckt und bestraft. Dafür ist gesorgt. Also, rächt euch nicht selbst, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Das ist der Trost des Opfers. Ein wunderbarer Text, weil Paulus ehrlich ist und sich nicht theologisch in die Tasche lügt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. So müsste ich jetzt eigentlich schließen. Und wenn ich die Predigt jetzt so beenden würde, mit diesem Friedensgruß schließen würde, dann würde dieser Friedensgruß in meinem und in Ihrem Herzen nachhallen und eine Gegenpredigt beginnen. Vielleicht gar keine Gegenpredigt, sondern erst einmal Widerspruch wecken. Das kann doch der Paulus und das kann der Slenska doch nicht ernst meinen. Bei allem Verständnis für die Unterscheidung von Recht und Unrecht. Dass er uns so in der Feindschaft stehen lässt und auffordert, den bösen Nachbarn kalten Herzens glühende Kohlen auf das Haupt zu praktizieren. Das weckt doch unseren Widerstand. Und dieser Widerstand zeigt, wir sehnen uns selbstverständlich nach Gerechtigkeit. Aber wir sehnen uns auch nach mehr als nach Gerechtigkeit. Nicht nur nach Bestätigung unseres Rechts, nach Vergeltung, nach Rache, sondern wir sehnen uns nach einem Weg über unsere Feindschaften hinaus, der aber eben nicht auf Kosten des Rechts gehen darf. Wir sehnen uns nach Versöhnung, nach einem Frieden, der das Eingeständnis von Unrecht und die Umkehr des Täters und die wirkliche, ganz ernsthafte Vergebung einschließt. Danach sehnen wir uns. Und damit sehnen wir uns nach dem Frieden, der die Vernunft übersteigt, der das Vorstellungsvermögen übersteigt. Und doch viel wunderbarer wäre als die Vergeltung, dass der Täter selber die Grenzen von Recht und Unrecht wieder anerkennt. Dass der Täter, auch wir Täter, selber eingestehen, was wir getan haben und dass das Unrecht war. So etwas wie Reue, so etwas wie Umkehr, Feindesliebe, ist die Hoffnung auf Umkehr und Versöhnung. Aussöhnung. Das ist eine Sehnsucht, die höher ist als unser Wunsch nach Vergeltung. Feindesliebe, wirkliche Feindesliebe, beginnt mit einer Anerkennung, nämlich es gibt Feindschaft, es gibt Unrecht, das wir getan haben und das wir erfahren haben und das Freunde, Verwandte, andere Menschen erfahren haben. Es gibt zerstörte Verhältnisse, die nicht einfach wieder gut werden. Die Forderung nach Vergebung, die in der Feldrede, in der Bergpredigt laut wird, leugnet genau dies nicht. Die Feindesliebe, das Gebot der Feindesliebe, behauptet nicht, dass alle Menschen eigentlich gut sind. Die Vergebung besteht auch nicht daran, es nun gut sein zu lassen. sondern die Christenheit rechnet mit einer Macht, die Herzen ändern kann. Rechnet mit der Möglichkeit der Versöhnung, einer Versöhnung, die nicht in unsere Hand gelegt ist, die wir nicht machen können. Wir können unser Herz nicht ändern. Wir können uns nicht zur Liebe bewegen oder motivieren. Eine Versöhnung, eine Änderung der Herzen, die wir nur erbitten und die wir nur erhoffen können. Bedingungslose Vergebung ist ein Geschenk, keine Forderung. Und Paulus hat noch in anderer Hinsicht recht. Vielleicht beginnt die Feindesliebe damit, dass wir dem Bösen, dem Übeltäter, dem Feind helfen. Ganz äußerlich helfen. Einmal etwas Gutes tun. Kleinigkeiten. Uns nicht rächen, auch wenn wir es könnten. Einmal nicht übel über ihn oder über sie reden, auch wenn die Gelegenheit dafür da ist. Ihn oder sie nicht schädigen, auch wenn er es verdient hat. Immer damit rechnen, dass sich unser Herz und dass sich das Herz des Übeltäters ändern kann. Auch den Feind nicht aufgeben. Selbst wenn wir ihn nicht lieben und ihm nicht vergeben können, noch nicht. Aber geduldig sein und darauf warten, dass sich dieser Wandel des Herzens, dass sich die Vergebung einstellt. Das können wir nicht selbst machen, wie gesagt. Aber wir können uns auf diese Möglichkeit, dass das geschieht, einstellen und vorbereiten. Und dann reden wir in allen zwischenmenschlichen Verhältnissen nicht von hoffnungslosen Fällen, sondern wir warten und hoffen auf den Frieden, der höher ist als alle Vernunft und was berechenbar ist. Paulus ist großartig. Gut, dass es diese Stimme gibt im Neuen Testament in der Bibel. Er rechnet damit, dass wir unversöhnt sind, dass wir bestenfalls die Rache nicht selbst in die Hand nehmen, sondern sie von Gott erwarten, dass wir vielleicht mal äußerlich Gutes tun. Aber wir bleiben mit unseren Hoffnungen dabei nicht stehen. Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass wir möglicherweise über diese Feindschaft hinwegkommen, dass mehr mit uns und mit dem Feind geschieht, als dass wir ihm Gottes Strafe wünschen und glühende Kohlen auf sein Haupt sammeln. Darauf warten wir, das erhoffen wir, das ersehnen wir. Das Gebot, die Erfüllung des Gebotes der Bergpredigt. Und jetzt wirklich, der Friede Gottes, die Versöhnung Gottes, die höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne und bewahre unsere zerstörten Gemeinschaften in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.